Inken und Alo.
Ja, die haben derbe Themen.
Inken und Alo. Was dich bewegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr Lust habt, uns zuzuhören.
Hallo.
Hallo. So.
Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder.
Letzte Woche hat nicht so gut geklappt.
Das war ein sogenannter Rohrkrepierer.
Erst hatten wir schon 20 Minuten aufgenommen, dann haben wir festgestellt, es hat nicht aufgenommen und dann ging irgendwie gar nichts mehr. Dann
genau. War vorbei. Das war Tilt.
Ja.
So dieses Ding von jetzt nochmal, das ja, geht gar nicht.
Das geht, nee. Wir haben es versucht, aber es hat irgendwie gar nicht geklappt.
Aber was ich sagen muss, jetzt ist es ja auch eine Woche her, und da ich mir grundsätzlich nichts merken kann, außer wie ein Körper von einer Person funktioniert, ja, habe ich keine Ahnung, was wir letztes Mal geredet haben.
Okay, nee, das ist doch super, das ist gut.
Ich lerne dich auch jeden Tag neu kennen.
Ich habe das nicht so ganz so,
ja,
aber wir kriegen es hin. Es ist ja sowieso kein einfaches Thema, was wir uns vorgenommen haben. Wir sprechen heute über das Thema Körperbild, wobei ihr das ja schon gesehen habt, weil ihr ja gesehen habt, wie die Folge heißt. Und insofern ist es sowieso nicht so ganz einfach und deshalb war das letzte Woche, das ging
nicht. Nee, das ist kein einfaches Thema, das kann man nicht anders sagen.
Nee, und dann da irgendwie wieder von Menge vorne, dran. Das ging nicht.
Ja.
Ja. Ja. Also, eigentlich wollte ich dich dazu befragen, wie es so läuft mit deiner Lauf-Challenge.
Ja, eigentlich ganz geil.
Ja.
Muss ich ehrlich sagen.
Hättest du nicht gedacht, ne?
Nee, aber
bist
so
selber
gar nicht.
Überrascht.
Ich bin selber überrascht, muss ich ehrlich sagen.
Das ist so geil.
Ja. Also, es ist nach wie vor so, dass ich mit unfassbar langsamem Tempo an der Alster entlang dümpel oder irgendwo.
Ja, und ich glaube auch, auf Instagram, du zeigst das ja eigentlich. Also du machst ja gar kein Geheimnis daraus. Mhm. Und trotzdem hat man das Gefühl, glaube ich, viele Menschen, die dir zugucken, weil es irgendwie dein Job ist, dass man davon ausgeht, dass du das kannst, dass du damit kokettierst oder du das nicht richtig, dass du es nicht so transparent zeigst, wie es eigentlich ist und so.
Nee, also ich bin... Das sind Spaziergänger und mein Laufstil ist gerade eben schneller als die Spaziergänger.
Ja. Kannst du das auf, hast du da Zeiten schon gesagt?
Ja, Pace ist 7,45 ungefähr, habe ich jetzt gemerkt.
Okay.
Also 7,45 ist straffes Gehen oder für mich halt Joggen.
Ja. Okay. Und wenn man sagt 7,45 für das Menschen, die nicht laufen?
Genau, das ist die Zeit, die ich brauchen würde für einen Kilometer. Das ist wirklich richtig, also das ist der Schnitt. Mal ist es auch 8, mal ist es auch 7,30 auch schon vorgekommen. Aber das ist der Pace und davon laufe ich 2 Minuten. Und dann mache ich eine Pause von 1 Minute, in der ich straff gehe. Und es ist der gleiche Pace. Also ich werde nicht langsamer, nur weil ich gehe. Ich wende halt eine andere Technik an.
Ja,
okay. Es könnte sogar sein, ich messe mein G-Pace nicht, der könnte schneller sein.
Okay, und warum ist das so? Weil das Schwierige die Technik ist.
Genau. Also die Lauftechnik ist wirklich nicht ohne sozusagen. Da stecken eine Menge Elemente drin. Und es gibt eine Menge Menschen, die können das einfach und die laufen los und dann passt das. Aber bei mir passt halt gar nichts. Also wirklich gar nichts so. Aber es wird besser.
Ja. Und es war irgendwann mal so, also als Jugendlicher konntest du laufen genau. Und dann hast du es verlernt sozusagen.
Genau, da habe ich eine Verletzung, Wade abgerissen oder was auch immer und damit kämpfe ich immer noch, aber es behindert mich jetzt nicht in dem Sinne, also es geht trotzdem. Und seitdem war es aber immer eine Quälerei und ich bin da nie wieder reingekommen. Jetzt habe ich es einmal so systematisch aufgebaut mit allem, was ich über Bewegung und Neuro und Beweglichkeit und Koordination und bla und so. Es macht mir Spaß, mich da reinzuknien und zu überlegen, was kann ich machen, um das besser zu machen, welche Bewegung fehlt. Und ja, ich bin jetzt so, dass ich wirklich entspannt 10 mal 2 Minuten machen kann, mit jeweils 1 Minute Laufen dazwischen. Und dann mache ich meistens noch vorher ein bisschen Warm-up und danach noch so ein bisschen, was mir immer sehr gut tut, ist ein Berg hoch und runter laufen, also rückwärts insbesondere. Also Berg ist, ne, Hamburger Berg, ist also, was wir hier Berg nennen, so, aber...
Hügelchen.
Ja, so eine leichte
Erhöhung.
Leichte Erhöhung halt. Aber da rückwärts hoch und runter gehen, hilft mir sehr für die Stabi. Und da merke ich, also eine der nächsten Schritte wird sein, dass ich noch ein paar mehr von den Dingern mache. Und dann werde ich irgendwann anfangen, dieses Pausending dazwischen zu verkürzen. Und dann halt nur noch 45 Minuten Pause zu machen und dann mal gucken, wie das ist. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich es in den nächsten, sagen wir mal, 4 Wochen hinkriege, eine halbe Stunde durchzulaufen.
Okay.
auch in diesem Ultra-Slow-Pace.
Ja, und dann hast du wie lange dafür gebraucht, nur so für Reference, wenn jemand anfängt?
Also um die erste halbe Stunde zu laufen, werden das dann wohl so 8 Wochen sein.
8 Wochen, 10. Okay. Ich wollte das nur einmal deutlich sagen, weil die meisten Menschen ja das Gefühl haben, sie müssten losgehen und einfach loslaufen.
Genau, und genau, das, also wirklich die, und da waren ja Einheiten bei, da kommen auch noch wieder Einheiten, die so richtig scheiße werden, aber da waren wirklich Einheiten bei, wo ich dachte, das geht nicht, was soll die Scheiße, ich möchte das nicht. Und das ist wirklich dramatisch, wie real das wirkt. Mhm. Und wie unreal es 5 Minuten später ist, wenn du losgelaufen bist. Das ist wirklich der Hammer. Das ist wirklich unglaublich. Also es ist so,
ja, was unser das Kopf geht, da veranstaltet.
Genau, das ist komplette faktische Realität. Es ist unmöglich, jetzt laufen zu gehen. Ja. Und 5 Minuten später bist du so, eigentlich ganz geil.
Ja, ja, und das passt total zu unserem Thema.
Hm. Von wegen, was jetzt faktische Realität sei.
Das mit dem Kopf. Herrlich. Sehr schön. Also ich finde das spannend, dir dabei zuzugucken.
Ja, ist lustig. Macht Spaß. Werde ich auf jeden Fall so weitermachen und mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin noch nie jemand gewesen, der irgendwie groß Spaß hat an Wettkämpfen und sowas, aber dass da am Ende, also mein Ziel ist ja, 100 Mal zu laufen und dann zu gucken, ob ich es gut finde oder nicht. Und wie gesagt, jetzt Lauf 13 und ich finde es eigentlich schon ganz cool.
Ja.
Ja. Okay. Insofern mal gucken, was dabei rauskommt.
Super. Okay.
So, Körper jetzt, ja. Leichtes Thema.
Ja, ganz entspannt.
Also was meinen wir mit Körperbild? Mit Körperbild meinen wir im Wesentlichen, wie denken Menschen, dass ihr Körper aussehen müsste und was hat das für Konsequenzen? Mhm. Das ist unser Thema.
Ja.
Easy.
Ja, und ich, genau, also grundsätzlich kann man ja mal sagen, dass... natürlich gibt es sozusagen verschiedene Modetrends und da wird häufig drüber gesprochen, dass Social Media das verstärkt hat oder wie oder so einzelne raus, so Thigh Gap oder irgendwas, also so einzelne Schlagwörter, die da passieren und dann geht es dahin und dann wollen alle das. Aber wir können ja mal starten ganz grundsätzlich mit dem, was in unseren Köpfen verankert ist. Und warum das so ist? Was ist das, was da passiert?
Wie bitte? Was? Die Frage verstehe ich nicht.
Also ganz grundsätzlich ist es ein Gedanke, dass eine Frau, ich wollte dich da hinleiten.
Ja, eine Frau muss dünn sein.
Ja, naja, eine Frau muss, ja genau, aber eine Frau muss dünn sein, ist ja schon eine Mode. Eine Frau muss attraktiv sein, um gewählt zu werden. Das ist ja der größere Gedanke.
Das ist die Grundlogik dahinter, ja, genau. Und genau, es gibt natürlich immer Wellen. Also man kann ja sagen, irgendwie vor 200 Jahren war es eher eine Welle, dass Frauen, also attraktiv war immer das Ding. Mhm. Und der Gegenpol ist, der Mann muss stark oder mächtig sein und was das dann jeweils bedeutet, also das sind die Konstanten und was das dann jeweils bedeutet, wandelt sich so ein bisschen mit der Epoche.
Aber der Grundgedanke ist, die Frau muss fruchtbar sein oder wirken und es geht eigentlich
versorgen können.
Genau, und es geht nur um den Fortpflanzungsgedanken erstmal. Genau.
Und eigentlich könnte man da schon einhaken und sagen so, okay, ganz kurz mal, auch davon haben wir uns lange fortentwickelt.
Ja.
Also Frauen können wählen, sich nicht fortzupflanzen und ein glückliches und erfülltes Leben führen. Und Männer können wählen, nicht für mehr als sich selbst sorgen zu müssen und müssten eigentlich nicht ihre Potenz überall zur Schau stellen, um genau das zu tun.
Ja.
Könnte man meinen, dass wir uns davon entfernt hätten. Ist aber nicht so.
Haben wir nicht. Genau. Also das ist das, was da drunter liegt. Und dann kommt da drüber sozusagen im Prinzip so dieser gesellschaftlich-patriarchale Gedanke, vielleicht der letzten, weiß ich, um es jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert zu machen, vielleicht der letzten 100 Jahre.
Da ist eigentlich schon relativ konstant, so muss man sagen.
Ja, und da geht es darum, dass das Bild, was die Frau, um attraktiv zu wirken und fortpflanzungsbereit zu wirken, gewisse Merkmale unterstreichen soll.
Genau. Und man kann jetzt auch sagen, also die letzten 100 Jahre war es dünn. Da gab es immer mal wieder so leicht erzwungene Gegenbewegungen. Aber selbst wenn du Marilyn Monroe anguckst, die hat ein cleanes Sixpack. Also das ist Hauptsache dünn.
Also Hauptsache dünne Taille. Es gab breiter Po und viel Oberweite ist auch nicht schlecht.
Genau, was ja eigentlich im kompletten Widerspruch dazu steht. Ja. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Also natürlich Geschlechtsmerkmale groß, das ist relativ einheitlich sozusagen. Aber das große Problem der letzten 100 Jahre ist dünn. Und was da drin steckt, das ist ja was ich in meinen Erstgesprächen immer wieder habe. Jedes Element davon ist vollkommen klar, dass die Frau das möchte. Und zwar möchte sie im Prinzip eine schöne, schlanke Taille haben. Sie möchte einen grazilen Gang haben. Die Füße sind so platt. Und sie möchte einen langen, schlanken Hals haben. Und natürlich nicht fett sein. Und jedes dieser Elemente ist eine absolute Katastrophe, wenn man da reinguckt, was das ist. Und dieser ganze Mechanismus ist wirklich komplett perfide, weil da drin steckt, dass offensichtliche Merkmale von körperlicher Schwäche als Schönheitsideal erhoben werden.
Gelten.
Genau. Und das ist wirklich einer der absurdesten Kniffe, Tricks, um ein Patriarchat zu erhalten, ist, den Satz hat mir jetzt gestern eine Kundin gesagt und gesagt, die Leute haben mir immer gesagt, du hast so einen dicken Hals. Das ist wirklich so bitter einfach nur, weil es ist ein dicker Hals, heißt, der Hals ist so der verletzlichste Punkt am ganzen Körper. Und ein dicker Hals heißt, du bist stabil, du bist kein dicker Hals. Das ist also, die ist eine Top-Athletin. Ja, das ist nicht, die hatte kein Doppelkinn oder was auch immer, selbst was auch hilfreich wäre, aber egal, sondern die hatte einfach einen stabilen Hals, der gut in der Lage ist, ihren Kopf zu tragen. Das heißt, sie kann sich stabilisieren, sie kann sich wehren, sie kann einen Schlag aushalten, wozu Männer ja neigen. Das heißt, du hast so einen dicken Hals, du bist gar nicht so verletzlich, wie ich dich gerne hätte. Und jetzt sage ich dir, das ist nicht schön. Damit diese Frau dann versucht, ihren Hals schlank und dünn zu kriegen, was sie getan hat, indem sie ihre Schultern runtergerissen hat und ihren Kopf gereckt hat und bloß nicht ihren Hals trainiert hat über Jahre, um diesem Ideal von du bist nur schön, wenn du angreifbar bist, zu entsprechen. Das ist so sick. Das ist so sick. Und genau das Gleiche ist mit einer Taille. Eine Taille heißt keine Rumpfstabilität. Willst du mich, weißt du, das ist wirklich so, zu sagen, es ist schön, wenn du deinen Rumpf nicht stabilisieren kannst. Jeder, der sich irgendwie mit Sport beschäftigt, weiß, dass Rumpfstabi der Punkt Nummer eins ist. Ja. So, es ist so, du kannst keine Kraft übertragen, wenn du keine Rumpfstabi hast. Du kannst deinen Bauch nicht halten, du kannst deinen Rücken nicht stabilisieren, du kannst kann nicht werfen, nicht schlagen, nicht springen, nicht laufen. Du kannst nichts, wenn du keine Rumpfstabi hast. Und dann zu sagen, hey, geil, keine Rumpfstabi ist unser neues Schönheitsideal. So, geht's noch?
Ja.
Es ist komplett krank. Und genau das Gleiche ist, wenn du weiter runter gehst, ist es Kleidung, die verursacht, dass du mit X-Beinen laufen musst, also sprich Röcke. Enge Röcke führen dazu, dass du deine Beine nicht richtig bewegen kannst und in einem Winkel bist, in dem du weder treten noch weglaufen kannst. Und mein Gott, was soll ich sagen? Es ist nicht so, dass das physische Gewalt Teil meines Alltags ist, aber sie war es und ist es und ist das, was Gesellschaft bestimmt. Männer schlagen Frauen, weil sie es können, weil sie stärker sind, unter anderem, weil sie diesen Kniff anwenden und sagen, trainiere nicht so große Muskeln, finde ich nicht schön.
Ja.
Sonst haust du mich nachher noch zurück.
Ja.
Füße ist kleine Füße, kleine schlanke Füße als Ideal. Das ist so bescheuert. Auf den Dingern kann man, also wie heißt das? High Heels ist natürlich noch absurder, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber naja, vielleicht doch. High Heels sind komplett instabil. Du kannst nicht stehen, nicht laufen, dich nicht wehren, du kannst gar nichts. Sie führen dazu, dass der Po und die Brust mehr vorgereckt werden.
Ja, weil um zu stabilisieren, genau, sozusagen kann man sich vorstellen, muss man so stehen.
Genau. Du musst so stehen, dass du deinen Po und deine Brust rausreckst, sonst fällst du um auf den Ding. Ja. Und die Gangart mit Röcken ist x-beinig, heißt hochineffizient. Du kannst die Muskulatur nicht einsetzen. Das heißt, es ist eine komplette Katastrophe. Mhm. Und dann zu sagen, okay, das ist unser schönes Ideal.
Ja, genau, weil die, da ist halt diese, das ist ja nicht die, also wenn wir uns darüber aufregen, dann ist es ja nicht so, da geht es ja nicht um einzelne Personen, sondern es ist ein Bild, was wir übernommen haben und damit, und das ist sozusagen ja das große Problem, wenn das immer wieder reproduziert wird, also wenn ich Frauen in Magazinen sehe, die so aussieht, wenn ich die auf Social Media sehe, die so aussehen, oder Menschen, die irgendeinen tollen aspiring Job haben und die sich so kleiden, dann ist natürlich meine unbewusste Kopplung, dass mein Filter sich ändert und ich sage, okay, das ist das, was ich als schön empfinde. Klar. Und wenn ich jemanden sehe, der dem nicht entspricht, dann empfinde ich den als nicht schön. Das heißt, die Wahrnehmung, meine eigene Wahrnehmung ist, dass das ein individueller Geschmack ist. Ich check ja dann nicht mehr, dass es einfach zum Beispiel eine Sehgewohnheit ist, dass in meinem Kopf die Kopplung ist, irgendeine Frau, die sehr erfolgreiche Schauspielerin ist oder ja auch Business Owner, ne? Diese ganzen auf Instagram, diese ganzen, ich stehe morgens um 4 auf und dann mache ich das und das und das ist meine Morgenroutine und so weiter. Und dann journal ich. die haben ja dieses, die verkörpern dieses Schönheitsideal ja auch.
Klar.
Also es wirkt dann irgendwann so, dass ich den subjektiven Eindruck habe, dass das auch mein ästhetisches Empfinden ist.
Klar, und man kann sich da nicht gegen wehren. Wir haben das alle von kleinster Kindheit aufgesogen. Mhm. So. Und es ist natürlich nicht so, dass ich nicht sage, eine Frau, die so aussieht, kann nicht stark sein. Nee, aber sie wäre 50% stärker, wenn sie es nicht wäre. So, natürlich gibt es erfolgreiche Blablabla, so dass man jetzt, das ist Quatsch, natürlich gibt es die.
Ja.
Aber würden sie nicht versuchen, diesem Ideal zu entsprechen, wären sie stärker. Ihr Blut würde schneller fließen, sie hätten eine höhere Performance im Kopf, sie würden besser denken können, sie könnten sich besser fokussieren, sie könnten besser körperlich sein, sie könnten alles. So, es ist so, es ist immer noch klein gehalten. Natürlich gibt es irgendwelche Frauen, die irgendwie 100 Millionen mit irgendeinem Schönheitskonzern machen und trotzdem, wie heißen die, du weißt, wie ich meine, diese Familie, diese
Kardashian.
Genau, so. Und dass die machen dieses Ideal und sind trotzdem erfolgreich.
Ja.
Es ist so, okay, also jetzt mal unabhängig davon, dass die Message eine Katastrophe ist, ist es so, dieselbe Person wäre 30%, könnte sich 30% mehr konzentrieren, hätte 50% mehr Kraft und wäre 70% gesünder, würde sie nicht versuchen, diesem Ideal zu sprechen, wenn ich mal die ganzen OPs außen vor lasse.
Ja.
So, da wären wir, Enken. Was machen wir denn jetzt daran? Wie revolutionieren wir jetzt die Gesellschaft und ändern unser aller Sehgewohnheit auf das, wie es eigentlich sein müsste? Sag mal.
Ja, nicht nur die Sehgewohnheit, ne?
Das sind ein paar mehr, hängt ein bisschen mehr daran.
Ja. Also, genau, in Vorbereitung auf die Folge haben wir natürlich uns gefragt, was wir da jetzt noch für neuen Gedanken reinbringen können. Es gibt ja schon auch viele Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen.
Ich weiß nicht, ob das so vielen so klar ist, dass das wirklich, also diese Aspekte, das habe ich
die wir
noch
jetzt
nirgendwo gesehen. Also, dass Leuten klar ist, dass das der direkte Ausdruck von Schwäche als Schönheit umdefiniert ist. Ich glaube nicht, dass es viele auf dem Zettel haben. Das ist schon immer noch sehr unterbewusst alles, die ganze Nummer.
Ja.
Sehr perfide hintenrum. Also es ist schon, das wirkt noch sehr ungefiltert. Das ist nicht offengelegt, der Mechanismus.
Ja. Ja, das stimmt. Nee, ich meinte jetzt auch mehr, es gibt Menschen, die sich mit diesem Thema befassen, psychologisch. Also die das zu lösen und zu sagen, okay, wie kann ich daran gehen? Gibt Forschung dazu und so weiter. Und deshalb ist in meinem Kopf immer so ein bisschen die Frage, okay, was kann ich da noch beitragen, so selbstkritisch mäßig? Ich glaube, dass das einer der wichtigsten Gedanken ist, und das ist meine Erfahrung aus den letzten Jahren, dass wenn wir auf dieses Thema losgehen und sagen, okay, ja, ich spreche mit einer Person, die sagt, ich weiß eigentlich, dass es nicht richtig ist und ich würde, ich mache gar nicht sagen, dass ich abnehmen will, weil eigentlich müsste ich mich ja selber lieben, aber eigentlich will ich doch abnehmen und ich stecke in diesem Kuddelmuddel drin.
Ja.
dass wir anerkennen müssen und dass das sehr ein großes Gewicht hat und dass wir es viel zu wenig anerkennen, dass es darum geht, dass wir ein Problem, was ein gesellschaftliches Problem ist und ein transgenerationales Problem, weil wir nicht damit angefangen haben, sondern das in unseren Müttern und Großmüttern und Urgroßmüttern schon genauso verankert war. Mhm. Wir müssen ein so großes Problem individuell lösen, mhm. weil wir es ja auf Knopfdruck nicht gesellschaftlich lösen können. Also wir können auch daran arbeiten, es gesellschaftlich zu verändern, jeder, der die Kapazität dazu hat. Aber so ganz grundsätzlich fürs eigene Leben muss ich ein hochkomplexes gesellschaftliches Thema für mich selber lösen. Und das ist im Prinzip ja schon mal fast unmöglich, weil Klar. ich das nicht aus mir rausdoktern kann und weil ja. ich auch nicht verändern kann, wie die Welt auf mich reagiert.
Ja.
Und das ist was, was enorm, enorm schwer ist.
Klar.
Und
deshalb, selbst wenn du das selber für dich begriffen hast, gehst du hin und kriegst die entsprechenden Reaktionen von allen und es wird trotzdem wieder verstärkt.
Genau.
Ah, krass,
genau. Ja. Und deshalb glaube ich, ist das Allerwichtigste, dass man aus meiner Erfahrung, muss jeder vielleicht selber wissen, aber aus meiner Erfahrung dann nicht drauf zulaufen kann. Also ich würde niemals ein Coaching anbieten, zu sagen, okay, also wenn das im Coaching vorkommt, dann ist das immer ein Thema, was selbstverständlich eine Relevanz hat, mhm. aber was ich auf jeden Fall nicht als allererstes anschauen würde, mhm. weil das, wo das verankert ist über das, was wir gerade gesprochen haben, ist ja im Unbewussten. Mhm. Wenn ich also jetzt losgehe und versuche, mit irgendjemandem daran zu arbeiten, dann haue ich immer vor die Abwehr. Mhm. Zwischen unbewussten und bewussten Anteilen liegt unsere Abwehr. Das heißt, ich komme da nicht hin. Ich kann dieses Thema nur also innen heraus bearbeiten, mhm. weil ich ansonsten sozusagen auf einer Oberfläche bleibe, die dann langfristig keine Veränderung hat. Also ja. das ist dann so mit, ja, jetzt stell dich in den Spiegel.
Ja, hast du verstanden, aber das hilft nicht.
Genau, das kann auch helfen und das kann ja. ergänzend, ne, sich in den Spiegel zu gucken und ja. wie du gerade gesagt hast, Sehgewohnheiten ändern, andere Menschen auf Social Media anschauen.
Oder halt die Verständnis um den Mechanismus, das Verständnis um den Mechanismus.
Ja, aber
das ist, meine ich ja, das ja. ist ja nur auf der
oberflächlichen Ebene. Ja, auf der oberflächlichen
Ebene.
Genau. Ja, genau, ja. genau. Was auf jeden Fall so ein total einfacher Tipp ist, ist mit den Sehgewohnheiten Menschen anzuschauen, die diesen Kriterien, so wie du das gerade benannt hast, sozusagen dem Gegenteil entsprechen. Mhm. Also Frauen, die stark sind, mhm. aber keinem Schönheitsideal entsprechen, mhm. zu folgen. Mhm. Gibt es zum Beispiel eine ganz tolle Creatorin aus Österreich, die sich ganz viel beim Krafttraining filmt. Mhm. Und das macht was, mhm. Wenn man da zuschaut, weil mhm. das... weil das eine Sehgewohnheit verändert. Also nicht nur andere Körper und andere Diversitäten Klar. sowieso, finde ich total wichtig. Ja. Aber auch, weil gerade wenn es darum geht, zu sagen, okay, ich will jetzt mit Krafttraining anfangen oder so, mhm. sich Menschen anzugucken, die Vorbilder sein können mhm. Und die das auf Social Media zeigen, das glaube ich, finde ich total wichtig.
Und Ilona Mayer,
Die Rugby-Spielerin.
Genau, die ist auch richtig geil, was das angeht.
Ja.
Also, weil die genau das macht. Also die ist eine der stärksten Frauen der Welt, ganz sicher. Die ist unfassbare Athletin, mhm. wirklich in jeder Hinsicht. Für Rugby musst du halt eine Menge können, so wahnsinnig stabil sein. Und die zeigt sich aber eben beim Training, beim so. Und dann wurde sie jetzt letztens auch in England zu einer Modenschau eingeladen, mhm. im Sinne von, okay, das muss eigentlich das Ideal sein. Weil ja. das ist, weil... Stärke und Performance ist Gesundheit. Es gibt keinen Unterschied. Je stärker, je ausdauernd, desto gesünder. Und deswegen ist das gut.
Ja.
Das muss sein. So, das muss sein. Ja. Deswegen war es halt eine geile Message. Aber die stand natürlich neben diesen Frauen auf dem Laufsteg. Und die normale Sehgewohnheit war wahrscheinlich, was ist das für ein Tölpel zwischen diesen allen viel zu dünnen so. Ja. Und es war aber die Einzige, die alle der Reihe nach hätte auf den Arm nehmen können und nach Hause tragen.
Ja. Weißt
du, es war so ein, So, sobald sich bewegt hat, hat man es auch gesehen. Aber es war halt so, die Sehgewohnheit war selbst für mich so, da ist eine, die fällt da raus und passt nicht so.
Ja.
Okay, also die beiden sind einmal Kati on her journey, das ist die Österreicherin.
Ja.
Die hat irgendwie, kann ja in den letzten 2 Jahren 70 Kilo runter und kommt von sehr, sehr viel und kämpft und gibt alles und ist fantastisch, bockstark, richtig geil. Und Ilona Mehr ist, also Ilona und dann M-A-H-E-R, das ist die Rugby-Spielerin.
Schreiben, wir können wir in, die,
genau.
in den Text schreiben, ja. In die Shownotes.
Shownotes. Okay,
ab, ja, verlinken wir die Profile.
In die Shownotes.
Das hilft okay. auf jeden
also
Fall.
Also das sind positive Gegenbeispiele. Genau.
Und der nächste Punkt, der mir total wichtig ist und der genauso perfide ist wie, diese, die, wie, die, wie dieser Schwächegedanke, ist, dass nur die innere Abwertung, die wir ständig reproduzieren, die Frauen ständig reproduzieren, wir, also jeder, der das tut, ja schon dazu führt, dass ich im Prinzip im chronischen Stress lebe.
Ja.
Und wenn ich dann nicht nur die innere Spirale habe, sondern auch noch die äußere, weil ich vielleicht auch noch abgewertet werde von meinem Umfeld oder Leute mir sagen, dass ich ja genau also zu fett bin oder klar. dass ich tatsächlich Einschränkungen habe im Alltag, verstärke ich damit, dass ich nicht in den Zustand komme, dass der Fettstoffwechsel funktioniert.
Genau.
Und das ist wirklich ein, das ist ein paar Jahre her, dass ich diesen Gedanken hatte. Mhm. Und das ist wirklich ein unfassbar, eine unfassbar dramatische Situation. Mhm. Und auch sicherlich der Grund, warum so viele Menschen da nicht rauskommen. Klar. Weil wenn ich versuche, da rauszukommen und mir mit dem Frontallappen überlege, okay, ich mache jetzt, ich gehe das jetzt an und ich ja. lebe jetzt gesünder und ja. ich esse jetzt gesünder und ich mache jetzt, dann kommt das immer aus einem from a place of hate.
Genau, ja? Ich bin so fett, ich bin so fett und ich bin so fett. Und genau. das produziert so viel Stress, dass der Fettstoffwechsel nicht funktionieren kann. Das genau. ist komplett perfide, genau.
Ja. Kommst und nicht es raus. Ist wirklich total dramatisch, weil das eben die Spirale einfach verstärkt, ja. dass ich das, weiß ich, keine Ahnung was, 8 Wochen durchhalte und ja. dann komplett runterfalle. Und da ist
und dann bist du endlich so schwach, wie die Männer dich gern hätten.
Ja,
so naja, es ist und eine ich, ja. Beherrschungstechnik, es ist komplett krank.
Ja, und ich bin, da spreche ich noch nicht mal darüber, dass die Arten und Weisen, wie wir das angehen, ja auch vollkommen Mist sind, weil mhm. wir dann anfangen, viel zu wenig Kalorien zu uns zu nehmen und so weiter und so weiter. Also das ist tatsächlich eine dramatische Erkenntnis, weshalb, habe ich ja eben schon gesagt, ich dieses Thema nie head-on angehen würde im Coaching, mhm. sondern immer daher kommen würde, das erstmal zur Seite zu lassen, ist einfach nur zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich habe das gesehen, ich habe das wahrgenommen, das ist das, was in mir passiert. Mhm. Da sind ja ganz viele andere Dinge, die da noch passieren. Also das geht ja nicht nur darum, dass ich mich abwerte dafür, dass ich zu dick bin, sondern mich abwerte dafür, dass ich irgendwas nicht schaffe oder irgendwas nicht im Griff habe oder eine schlechte Mutter bin oder nicht erfolgreich genug oder keine Ahnung was. Also es gleichzustellen so ein bisschen mit all den anderen Stimmen, die in mir sind. Und dann anzufangen und zu loszulegen und gar nicht auf das Thema Körperbild zu gucken, sondern hinzugucken und zu sagen, okay, was gibt es alles in mir? Und den Weg da rein anzufangen mit, ich gucke mir an, wer ich bin und lerne mich kennen und lerne zu wahrzunehmen, was da alles Tolles ist und was da vielleicht auch Doofes ist, vielleicht auch Sachen, die Anteile an mir, die ich nicht mag, wo ich vielleicht, weiß ich nicht, neidisch bin oder gehässig bin oder wie auch immer, weil das ist ja auch so eine schwachsinnige Annahme, dass Menschen, die sich mit sich selber beschäftigen oder die ein Coaching machen oder so, nur sozusagen, dass da nur positive Sachen rauskommen. Dass wenn ich mich angucke, dass es dann darum geht, mein Mindset zu verändern und plötzlich alles total positiv zu sehen oder ja. irgendwie so ein Mist. Ja. Sondern zu sagen, nee, ich zu akzeptieren alles das, was da ist. Und irgendwann kann ich dann diesen Teil damit reinnehmen. Weil dann ist das diese innere Abwertung zu dem Thema, genauso wie eine innere Abwertung zu, weiß ich nicht, ich prokrastiniere immer oder ich bin nicht erfolgreich genug im Job. Und dann ist es eine Möglichkeit, überhaupt anzufangen, zum Beispiel zu erkennen und zu sagen, okay, es wäre wichtig, dass ich stärker bin, dass es mir besser geht, dass ich meine Ausdauer verbessere, damit mein Gehirn versorgt ist, dass ich an meiner Atmung arbeite, damit es mir gut geht. Ja. Und dann kann ich sozusagen, dann habe ich da so einen Einstieg.
Ja, genau, das ist natürlich auch mein Engel, dass es ausschließlich übers Fühlen geht.
Ja.
Also das heißt, Kopf, glaube ich, ist echt schwierig. Aber einfach zu merken, dieser Körper, den ich möglicherweise nicht liebe oder gar hasse, fängt an, sich besser anzufühlen, fängt an, Dinge besser zu können, fängt an, Dinge leichter zu machen. Ich fange an, Vertrauen aufzubauen zu diesem Körper, der mich jetzt trägt. Und während die Dinge passieren, die mich stabilisieren, die eigentlich nicht direkt dem Schönheitsideal entsprechen, fängt es an, mir besser zu gehen. Das ist möglicherweise der einzige Weg, den ich irgendwie anbieten kann.
Ja, und das ist sozusagen ja die Schleife zu dem, du hast das gestern, du hast gestern ein Reel gepostet von deinem Laufen und du hast es eben auch nochmal erzählt.
Ja, ne? Ich gehe los.
Ja, und mein Kopf sagt, okay, es wird auf keinen Fall heute gehen. Es geht nicht. Genau, und das ist ja da, wo diese Abwertungsschleife läuft.
Ja.
Und dann zu erfühlen, dass es doch geht. Und es funktioniert nicht im Kopf.
Nein.
Ich kann nicht dieses Thema Körperbild angehen und diese Veränderung, diese innere Veränderung anstoßen, wenn ich nicht körperlich etwas verändere. Und körperlich bedeutet zu erfühlen, dass mein Körper Leistung abrufen kann. Performance. Ja. Nicht Olympialeistung, sondern etwas können, etwas besser können als gestern vorher. Zum Beispiel. Ja, genau.
Ich will jetzt vielleicht doch nochmal die Gegenseite ansprechen, weil es witzig ist. Also was da auf der Frauenseite passiert, ist ein Niederhalten, eine Beherrschung, eine Herrschaftspatriarchat halt. Und auf der Gegenseite gibt es dann die witzigen Extreme. Gestern eine Umfrage gesehen wo Männer gefragt wurden, wenn du, also mittelalte Männer, erwachsene Männer, wenn du jetzt anfangen würdest zu trainieren, glaubst du, du würdest es nach Olympia schaffen?
Ja.
Und ein Drittel sind der Meinung, sie hätten da noch einen Stich.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das deutlich ist, wenn man einmal, also es ist so, als könntest du zum Mond springen. So, es ist absolut ausgeschlossen.
Unmöglich.
Wenn du nicht als kleines Kind anfängst und dein Leben lang 6-8 Stunden täglich trainierst, kommst du nicht zu Olympia.
Ja.
Und der Gedanke eines Mannes zu sagen, ah, im Prinzip hätte ich da noch einen Schuss, ist so geil, aber ist halt das gleiche in Grün. Und eine meiner Lieblingsseiten ist How Hard Can It Be, wo Männer gefragt werden, glaubst du, du würdest gegen eine weibliche Profiathletin in deinem Sport antreten können?
Ja, das habe ich
und
schon gesehen.
Es ist wirklich so, ob du nicht ganz dicht bist. Wenn ich habe mein Leben lang Kampfsport gemacht und wenn ich gegen eine Profiathletin antrete, also Kampfsport gemacht heißt, ich habe das, keine Ahnung, 5 Stunden die Woche gemacht oder sonst irgendwas. Die macht das 5 Stunden am Tag. Die verdient ihr Geld damit. Wenn ich gegen eine Profiathletin antrete, dann
egal
bin
ich, was,
im Kampfsport,
ja,
was mein Sport ist, dann bin ich innerhalb von 12 Sekunden raus. Wenn sie nett ist.
Ja.
Innerhalb von 12 Sekunden muss ich irgendwie tappen oder bin K.O. Und so ist das in jeder gottverdammten Sportart.
Ja.
Die Leute gehen da vom Tennis 6-0, 6-0 vom Platz, im Powerlifting. Oder ist es vollkommen egal. Aber das ist natürlich witzig, weil diese Überschätzung Teil des Systems ist.
Total.
Und die faktische Realität ist, dass Frauen in manchen Disziplinen schlechter sind, nämlich besonders in schnellkräftigen Disziplinen. Und trotzdem ist ein Profiathlet natürlich 3-mal so stark, so schnell, so sonst irgendwas wie du. Und in den Hardcore-Ausdauerdisziplinen sind Frauen eh besser.
Ja.
Das heißt, es ist so, was denkst du da? Denkst du überhaupt? Weiß ich nicht.
Ja, das ist echt hart. Das ist echt hart.
Ja, das ist ziemlich komisch.
Ich schaue mal auf meinen schlauen Zettel, weil ich wusste, dass ein Gedanke gefehlt hat. Mhm. Jetzt fällt er mir wieder ein. Was auch, glaube ich, ein Gedanke ist, der wahnsinnig wichtig ist zu diesem Thema und der vielleicht auch nicht so häufig vorkommt. Und deshalb wollte ich ihn für diese Folge auf jeden Fall benennen. Ich hatte neulich eine Unterhaltung in einem Coaching mit einer Kundin und sie war sehr unglücklich und es ging ums Abnehmen. Und dann habe ich gesagt, frag doch mich mal, ob ich schlechte Tage habe, was das Thema angeht. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, das brauche ich dich ja wahrscheinlich nicht zu fragen. Ich gehe davon aus, nein. Und ich habe wirklich einen absoluten Lachflash gekriegt und war so, okay, das ist so unfassbar, dass du wirklich glaubst, aus voller Überzeugung, es war nicht kokettiert, sondern aus voller Überzeugung, ja, dass es sein kann, dass irgendjemand einen Zustand erreicht, der nie mehr diesen Gedanken hat. Und egal, wie viel Arbeit man da reinsteckt und egal, wie viel, keine Ahnung, was, 20 Jahre, die man an dem Thema arbeitet. Ja. Und da geht es ja nie um objektive Betrachtung, sondern immer um subjektive. Ne? Auch die Person, die irgendeinem Ideal entspricht, bla 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 bla. Es ist absoluter Quatsch, dass es irgendjemanden gibt, der 100% der Zeit sagt, ich bin komplett fein. Mhm. Es ist einfach nicht möglich. Das wäre unmenschlich. Wir sind sowas von komplex. Unsere Psyche ist sowas von komplex und unsere Welt ist sowas von komplex, dass die Wahrscheinlichkeit gegen Null läuft, dass es irgendwo jemanden gibt, der sich versteckt, den ich noch nicht gefunden habe, der sagt, ja, also da bin ich immer zu 100% fein. Und zwar übrigens egal zu welchem Thema, ne? Ob jetzt Körperbild oder Leistungsfähigkeit oder Wirksamkeit oder
keine Ahnung. Ist es ja, es ist egal, was du machst, du bist nicht genug. Du kannst machen, was du willst, ist es nicht genug. Egal, wie du aussiehst. Und deswegen, ich habe es ja auch in den Analysen mit oder in den Gesprächen oder mit Kunden oder was auch immer. Da kann jemand stehen, wo ich objektiv sage, das entspricht diesem Bild. Und die steht da und ist unglücklich und sagt, ja, aber, weil das Gelernte ist. Es ist das unerreichbare Bild.
Das stimmt. Nee, aber mein Gedanke ist, ich kann diesen Zustand erreichen und dann bleibt der trotzdem nicht immer.
Ah, okay, so rum. Ah, okay, so rum.
Ja. Das habe ich gemeint.
Ja, okay.
Es gibt ganz viele Tage, da ist das total fein. Mhm, okay. Aber es gibt trotzdem immer auch Tage, da ist das nicht so.
Ja, okay,
weil ich häufig dieses höre, so, ich habe schon so viel daran gearbeitet und ich weiß ja eigentlich und es ist ja auch aber dann, ich bin eben doch noch nicht so weit, weil heute ist ein Tag, da fühle ich mich schlecht.
Ja, das ist kein nichts Fertiges, kein Zustand.
Genau, das ist kein Zustand. Das ist nicht, also erstmal ist der Weg dahin nicht linear und außerdem ist es nicht eine Konstante, das ist dann nicht in Stein gemeißelt, sondern das ist ein
Tagesform.
Und das ist ein fluides System und es wird immer wieder Situationen geben, in denen man denkt, um Gottes Willen, vielleicht muss ich doch die Abnehmspritze nehmen.
Ja.
Das ist ganz normal. Und dafür braucht man sich nicht dann wieder weiter abzuwerten, sondern es ist okay, das zu akzeptieren und zu sagen, okay, heute war ein schlechter Tag und ich bin nur ein Mensch.
Ja. Krass.
Ja.
Mir fiel gerade ein Reel von einer Influencerin, das von einer anderen Influencerin auseinandergenommen wurde. Also die erste, die es gezeigt hat, war absurd dünn, also wie heißt es, ChatGPT dünn? Nee, das andere, GLP-1 dünn meine ich. Mhm. Und die hat sich dann beim Krafttraining gezeigt, weil es natürlich sozusagen jetzt auch noch das Ideal gibt, du musst ultra dünn sein, aber noch stark dazu, was ein Widerspruch ist. Und deswegen hat die relativ offensichtlich mehr Gewichte also sie hat eine Übung vorgemacht, Kreuzheben, und hat mehr Gewichte drauf gekait. Sozusagen. Das heißt, die hat Kreuzheben gemacht mit, weiß nicht, 5 Kilo oder was und hat dann aber große Gewichte drauf gemacht, was super leicht zu erfüllen war, weil sie halt mit diesem Ultradünnen die Gewichte, die sie heben sollte, so, was ist das?
Wie schrecklich.
Was für eine Situation, wirklich.
Oh Gott, das ist so furchtbar. Es ist so furchtbar. Oh, gruselig. Also ich hoffe, dass wir ein, zwei neue Gedanken transportieren konnten, die vielleicht nicht so klar und überall in dieser Diskussion hörbar sind.
Ja. Und dann müssen wir jetzt irgendwie das neue weibliche Körperbild groß kriegen und als Ideal, so dass, sagen wir mal, die Kinder unserer Kinder das anstreben und nicht mehr
ja.
BC, Twiggy, Kate Moss, bla, sondern ja. irgendeine starke also Form mit Hals- und Rumpfmuskeln.
Ja, und da, also ich weiß nicht, ob das wir können
ob das so schnell geht.
Wir können daran arbeiten, aber also wir wissen ja, dass auf jeden Fall die Generation, die Generation unserer Tochter,
ja.
da ist das...
Das ist lost bereits.
Ja, genau. Klar. Also das ist...
Zwei Drittel aller 30-Jährigen haben eine diagnostizierte Essstörung ja. hinter sich.
Ja, und das ist ja, es ist ja deutlich auch also fühlbar so um uns herum.
Ja.
Und das, ja, genau, also klar, unsere Tochter ist natürlich anders aufgewachsen, aber das ist wirklich gar nicht die Norm.
Nee.
Okay, dann.
Ja, um die Schwere rauszunehmen, guckt euch an, how hard can it be? Das ist wirklich witzig.
Die Typen,
die so, nee, das müsst ihr an sich schaffen. So. Ob du ja, nicht ganz dicht bist.
Ja, und es gibt doch so einen Spruch irgendwie, ich wünschte, ich wäre ein mittelguter weißer Mann oder irgendwie sowas. Gibt auch irgendwie
ja.
so ein...
Ja, nee, kann ich mir vorstellen, ja, genau.
Ja, ja weil... Naja, anyway. Okay, kommen wir zu den Fragen. Hallo, ich finde euren Podcast ganz toll und habe bestimmt schon die Hälfte der Folgen gehört. Guck mal, eine neue... Zuhörern. Mich würde interessieren, wie ihr das mit dem Warm-up handhabt. Kurze Cardio-Einheit und oder Warm-up-Sets. Wie viele und welches Gewicht vor den 5x5? Danke.
Ja, gerne. Also nicht gerne, kein Problem, meine ich. Nicht gerne. Habe ich noch nichts gesagt. Genau, also es hilft auf jeden Fall, den Kreislauf anzuregen, aber also so nach dem Motto, wenn du mit dem Fahrrad ins Studio gefahren bist, dann reicht das an sich. Das ist das allgemeine Erhöhen des Pulses, dass du nicht kalt bist. Und dann ist es wichtig, den Körper zu konditionieren. Das heißt, Aufwärmsätze vor dem Arbeitsgewicht sind sehr, sehr wichtig. Werden umso wichtiger, je schwerer das Gewicht ist. Also es ist nicht von Vorteil, kann ich berichten, wenn du irgendwas Dreistelliges einfach hebst. Das geht nach hinten los. Habe ich mehrfach so ja, habe ich probiert.
Wie war das mit mittelguten weißen
genau.
Männern?
Müsste gehen, ja.
Im Prinzip
geht aber nicht.
Ja.
So habe ich dann festgestellt, weil erstens ist man schlechter und zweitens ist die Wahrscheinlichkeit, sich irgendwas zu zerren, zu groß. Und das heißt, so ein wenn du jetzt sagst, du bist bei, keine Ahnung, jetzt, du wiegst, was weiß ich, 80 Kilo und du machst Kreuzheben mit 40 Kilo, dann ist es wahrscheinlich, also ein Aufwärmsatz mit der Hälfte des Arbeitsgewichtes ist das absolute Minimum.
Mhm.
Einfach nur, um dem Körper zu sagen, du machst jetzt gleich 5x45, dann macht es wahrscheinlich Sinn, eine 20er Kettlebell zu nehmen und damit einmal 5 Wiederholungen zu machen, dann kannst du wahrscheinlich auf 40 gehen. Und dann ist es, je höher das Arbeitsgewicht ist, umso mehr Aufwärmsätze brauchst du. Das heißt, wenn du mit 80 Kilo arbeitest, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, mach einen Aufwärmsatz mit 40, das ist dann die Hälfte deines Arbeitsgewichtes und mach nochmal 2, 3 Wiederholungen mit 60 hinterher und dann geh auf die 80. Wenn du es mit 160 machst, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, mach dich mit 5 Wiederholungen mit 60 warm, dann mach nochmal 5 mit 90, dann mach nochmal 3 mit 120 und dann spring auf 160 oder so. Allerdings ist das Ganze sehr individuell. Was du aber sagen kannst, je höher das Gewicht, umso mehr Aufwärmsätze brauchst du. Aber ich mache zum Beispiel eher viele Sätze mit eher wenigen Wiederholungen. Ich mache lieber so 5, 6 Aufwärmsätze mit 2 bis 3 Wiederholungen. Andere Leute machen sehr gerne 10 Wiederholung, das ist aber total typbedingt. Wenn ich 3 Sätze mit 10 Wiederholungen mit egal welchem Gewicht mache, wird danach nichts mehr stattfinden.
Mhm.
Insofern
Muss man so ein bisschen ausprobieren.
Genau, das absolute Minimum ist Einsatz mit der Hälfte des Aufwärmgewichtes und dann taste dich ran. Und das Gefühl muss sein, mach dich das besser. Mhm. Ja. Wenn ich die Aufwärmsätze nicht besser machen, dann machst du was falsch.
Also sind es zwei Schritte. Also ein grundsätzliches
Fahrrad. Puls anregen.
Genau.
Fünf Minuten Fahrrad irgendwas, völlig wurscht. So, kannst auch auf der Stelle springen oder Seil springen oder was immer dir gefällt. Genau. Und natürlich gibt es eine Menge Leute, die irgendwelche Übungen machen, bevor sie irgendwas machen, aber das ist nur, wenn es muss. Also wenn du weißt, dass du Beweglichkeitsprobleme im rechten Fuß hast, dann macht es wohl Sinn, irgendwas für die Beweglichkeit deines rechten Fußes zu machen, bevor du...
Oder Neuroübungen.
Neuro, genau.
Okay. Zweite Frage. Hallo ihr Lieben. Ich habe gerade eure neueste Folge gehört. Das ist schon ein bisschen her. Und fand die Frage zu den Kaiserschnittnarben super spannend. Ich habe seit fast 30 Jahren eine sehr lange Narbe quer über den Bauch, die nach 5 Jahren nochmal operiert und verlängert werden musste, weil sie innen Wildwuchs hatte und auf meinen Darm gedrückt hat. Long story short, seitdem habe ich sowohl keine Milz mehr und die lange Narbe, die wie ein Reißverschluss vom BH-Bündchen bis zum Unterhosenbund über den Bauch geht. Dazu 2 für heutige Verhältnisse große Narben rechts und links von den Wundbeuteln. Mhm. Heißt das so? Ihr wisst sicher, was ich meine. Mhm. Ich habe mir nie so richtig Gedanken darüber gemacht, dass die Narben auch Einfluss auf meine Kraft haben könnten. Wohl, dass die ganze OP-Geschichte von damals Mitauslöser für meine ständige Spannungsmigräne sein könnte. Mhm. Da hat mich aber auch erst mein Osteopath draufgebracht. Ihr sprecht in der Folge an, wie man das testen kann. Mhm. Aber irgendwie stehe ich alleine vom Hören etwas auf dem Schlauch. Und wenn ich nach Narbenspezialisten suche, kommen nur einige für Narben, Verschönerung und Laser. Das ja, könnte natürlich hier an dem typischen Klientel in Stuttgart liegen.
Ja, das wird in Hamburg wahrscheinlich nicht besser sein.
Genau, okay. Ich bin da jetzt gerade ein bisschen angefixt und würde mich freuen, wenn ihr da mal näher drauf eingehen könntet. Ich habe so viel von euch gelernt, aber der Körper ist ja gefühlt ein Fass ohne Boden und es kommen immer wieder viele neue spannende Themen von euch dazu.
Ja.
Danke.
Ja. Genau, also das bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt versuche, eine Technik zu beschreiben, die so, also
genau, also
die,
was wir gesagt haben, mit Narbenspezialisten gemeint haben, ist, dass es Menschen gibt, die dieses Bearbeiten der Narbe im Sinne von bessere Verankerung im Gehirn, weich machen und so weiter, darauf spezialisiert sind.
Jo.
Und vielleicht, wie würden die heißen?
Die würden heißen, ich habe meine Ausbildung bei Lars Lienhardt gemacht.
Okay. Okay, das heißt, was wir suchen, ist jemand, der neuroathletisch sich
ja, weil, dieses also das Thema weiß, anguckt. Also ich weiß, dass diese Leute das können. Oder wenn ein, nicht jeder, der die Ausbildung da gemacht hat, kann das, sondern ein Physiotherapeut, der die Ausbildung da gemacht hat, der ist hart drauf gestoßen worden, dass das ein Thema ist, um das er sich kümmern sollte, oder Osteopath oder irgendein irgendwas, kann auch ein, wer ist denn das, die anderen, ist auch egal, sein. Aber also was meine Empfehlung ist, geh auf NAT, also Neuroathletic Training ist die Website von Lars Lienhardt, und da gibt es, entweder mit, kannst du anfragen, oder es gibt inzwischen öffentlich da eine Liste von Leuten in der Nähe von Stuttgart, die sich damit beschäftigen, und wenn derjenige auch Physio oder Osteo ist, dann kannst du relativ sicher sein, dass er sich damit beschäftigt und dem dann eine Mail schreiben. Das ist jetzt nicht ganz einfach. Ich hätte gedacht, dass ein Narbenspezialist inzwischen mehr auf Funktionalität und weniger auf Ästhetik geht. Wobei, also es gibt ja auch schon, also es ist natürlich schon auch wertvoll, wenn jemand eine fürchterliche Narbe im Gesicht von irgendwas hat, dem zu helfen, wieder ein Gesicht zu haben. So, also
ja,
das ist jetzt
genau.
Nicht, das ist nicht abwerten, aber das ist halt die falsche Schiene. Das heißt also NAT, da auf die Liste gehen und dann gucken, wer von den Leuten in Stuttgart, Stuttgart ist groß genug, da wird es einige geben, da helfen kann. Und dann einfach schreiben und genau das beschreiben, was du hier beschrieben hast. Und dann wird da jemand sein, der dir weiterhelfen kann.
Ganz grundsätzlich kann man ja sagen, so wie du beschreibst, dass die Narben verlaufen, wird das auf jeden Fall großen Einfluss.
It matters. Haben. Also du musst dich darum kümmern. Ja, das hat einen riesen Einfluss. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du richtig atmen kannst, ist gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass du den Rumpf stabilisieren kannst, ist gering. Und
nicht nur die Spannungsmigräne davon kommt.
Nee, genau, das hat andere Konsequenzen. Also das hemmt, genau, die Spannungsmigräne ist relativ deutlich, weil die komplette vordere Kette nicht funktioniert. Und wenn die vordere Kette geht durch bis vordere Halsmuskulatur und Zunge. Mhm. Und die können nicht in der richtigen Position sein, wenn unten die Bauchmuskulatur nicht läuft und Beckenboden auch nicht. Und deswegen muss die hintere kompensieren, die wird überlastet und das ist ein super Migräne-Trigger. Aber das hat auch noch mehr Konsequenzen als in Anführungsstrichen nur Migräne. Mhm. Wobei Migräne bitter genug ist, aber es hemmt auch deine Kraft, deine Performance, deine Stabilität, deine Verdauung, dein alles Innere im Darm. Also das lohnt sich.
Mhm. Okay, alles klar. Gut. Dankeschön.
Danke auch. Sehr spannende Folge, wenn ich uns mal hier bewerten darf. Ja, schön, dass ich das finde.
Gut. Ja, wollte ich gerade sagen. Let other people decide. Aber ist es wichtig, davon sich selber überzeugt zu sein?
So, oh, can it be, sag ich nur. Ja? Haben wir hier eine geile Folge gemacht. So, hier. Alter, weißer Mann, geil gemacht. Läuft.
Ja. Ja, schön Mann-Frauen-Thema behandelt. Herrlich.
Gut, so viel dazu. Also, wir wünschen euch eine schöne Woche. Ja? Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und irgendwas habe ich vergessen?
Du musst singen.
Ah, ich muss singen, okay.
Tschüss, ihr Lieben.